Das SWR-Interview der Woche mit dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Ich bin Uwe Lüb. Sie hatten am Donnerstag Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nachträglich. Herr Laschet, danke. Sie sind 60 geworden. Ist das richtige Alter, um Bundeskanzler zu werden?
Das ist ein gutes Alter für vieles.
Also auch für Bundeskanzler.
Ja, die kennen ja, dass wir diese Frage irgendwann besprechen. Aber es ist jedenfalls ein schönes Alter.
CSU-Chef Markus Söder hat Ihnen auch gratuliert über Social-Media-Kanäle. Dazu ein Foto von Ihnen beiden, das so aussieht, als zeige der Meister dem Lehrling, wo es lang geht. Sie sehen auf dem Foto eher aus wie der Lehrling. Sowas passiert doch nicht zufällig, oder?
Ach, wissen Sie, jeder stellt das Foto ein, was er einstellen möchte. Nordrhein-Westfalen ist ein großes Land und ich bin seit 2017 Ministerpräsident und das war aus Anlass dieses Foto übrigens der Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder ist übrigens seit 2018 Ministerpräsident, also jeder hat da seine Erfahrung und das war in Schloss Elmau, wo wir mit den Ministerpräsidenten zusammen waren und er war der Gastgeber und er hat ein bisschen die bayerischen Berge da erläutert und die kenne ich in der Tat nicht so gut wie er.
Ihr stellvertretender Parteivorsitzender, mit dem Sie auch zusammen im Team angetreten sind, Jens Spahn, sagt, Sie seien als Vorsitzender der CDU der natürliche Kanzlerkandidat der CDU. Nach so einer Aussage können Sie die Kandidatur doch gar nicht mehr jemand anderem überlassen, oder?
Ja, aber ich habe doch schon eben gesagt, dass wir das besprechen zwischen CDU und CSU. Aber wer die Geschichte der CDU kennt, weiß natürlich, dass häufig die CDU-Vorsitzende waren, auch Bundeskanzler waren. Nur wir sind zwei gleichberechtigte Parteien, wir werden das zusammen entscheiden und das machen wir dann irgendwann im Frühjahr.
Wonach wird das denn gehen? Richten Sie sich nach Umfragezahlen, wer möglicherweise mehr Stimmen für die Union holen kann oder machen Sie am Ende Fingerhakeln?
Wir nehmen den Besten, der die größten Erfolgsaussichten hat und das ist doch klar und das bemisst sich nicht an Umfragen.
Erfolgsaussichten könnten sich ja schon an Umfragen bemessen.
Dann sind Sie aber, haben Sie nicht die politischen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel 2017 in Nordrhein-Westfalen kandidiert gegen die beliebteste deutsche Politikerin, die ja in jeder Umfrage Spitzenwerte hatte, die für die höchsten Ämter gehandelt wurde. Und ich habe auch erlebt, dass 6 Wochen vor der Landtagswahl die SPD bei 40 und die CDU bei 26 war. Und seit ich sehe, dass das alles keine Aussagekraft hat und dass ich am Ende eine Landtagswahl gewonnen habe, habe ich meine eigene Meinung zu Umfragen. Es ist schön, wenn sie gut sind, aber die Bürger haben schon noch ihre eigene Meinung.
Mit Sicherheit.
Und Umfragen schwanken auch gewaltig. Wenn Sie das allein die letzten Wochen sehen, wer da alles schon Heldenfigur war und dann wieder verschwunden ist. Ich sehe das sehr gelassen. Man muss, wenn man zwei so große Parteien wie CDU und CSU auf so eine Entscheidung vorbereitet, das spielt eine ganze Menge eine Rolle. Und ich bin froh, dass ich seit diesem Parteitag diese große Rückendeckung der CDU und all ihrer Landesverbände habe.
Blicken wir auf den Wahlkampf. Welche Rolle sollen Ihre Kontrahenten um den Vorsitz im Wahlkampf spielen, also Norbert Röttgen und Friedrich Merz?
Es gibt, das Team der CDU ist breiter als die beiden. Die CDU Deutschlands besteht nicht nur aus katholischen Männern aus Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen Männer und Frauen. Wir brauchen Ost- und Westpolitiker, die auch die neuen Länder repräsentieren. Und dieses Team, mit dem wir in die Wahl ziehen, das werden wir dann aufstellen, wenn wir wissen, wer denn der Kanzlerkandidat ist. Das kann man ja nicht vorher machen. Und insofern bereiten wir uns jetzt mal erst auf die beiden Landtagswahlen vor. Dann beginnt die programmatische Vorbereitung auf die Bundestagswahl, die Paul Ziemiak und Markus Blume, die beiden Generalsekretäre, schon unternehmen. Und dann steht irgendwann auch das Team für die Bundestagswahl.
Ihre Vorgängerin im Amt des CDU-Vorsitzes, Annegret Kramp-Karrenbauer, war nicht so lange im Amt. Davor hat Angela Merkel die CDU 18 Jahre lang geprägt. Wo genau werden Sie sich und Ihre Partei davon absetzen?
Also wir sind ja erstmal klug beraten, dass wenn man 16 Jahre erfolgreich regiert hat, dass man sich nicht künstlich absetzt, sondern dass man sagt, die Menschen in Deutschland und viele CDU-Mitglieder haben diese 16 Jahre als etwas sehr Gutes empfunden. Es sind viele weltweite Krisen gewesen, auf die reagiert werden musste. Das sind übrigens auch programmatische Dinge, die sie nicht vorher in Wahlprogramme hineinschreiben können. Wenn eine Weltfinanzkrise kommt, wenn danach die Euro-Schuldenkrise kommt, dann kam die Flüchtlingskrise. Und jetzt sind wir mitten in der Pandemie. Da geht es darum, in der Krise gut zu regieren. Das ist das, was derzeit auch die Bürger in den Umfragen, die Sie gerne zitieren, anerkennen. Und programmatisch ist aus meiner Sicht nach der Pandemie erforderlich, all die Defizite, die wir jetzt gespürt haben, abzubauen. Wir haben gemerkt, bei der Digitalisierung haben wir riesen Nachholbedarf. Wir werden große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben nach der Pandemie. Wir werden möglicherweise Insolvenzen, steigende Arbeitslosigkeit haben. Wir haben gigantische Staatsverschuldung. Und wir müssen deshalb diese 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt machen. Das war die Idee, mit der ich auf dem Parteitag angetreten bin. Und ich glaube, jeder weiß, dass das auch die Aufgabenstellung ist, vor der wir stehen.
Sie haben schon angesprochen, die möglicherweise doch leeren Kassen, die auf die nächste Bundesregierung warten. Es gibt zweistellige Milliardendefizite in den Haushalten ab 2022 wegen der Pandemiefolgen. Es wird aber mehr Geld gebraucht für die Bundeswehr, etwa für die Klimawende. Wie will die CDU diese Lücke schließen? Was schwebt Ihnen davor?
Wir haben ja die letzten Jahre vor der Pandemie erlebt, dass es keine Steuererhöhungen gab und der Staat trotzdem Jahr für Jahr mehr Steuern eingenommen hat, weil wirtschaftliches Wachstum da war, viele Menschen waren in Beschäftigung, sie haben eingezahlt in die sozialen Sicherungssysteme und auch in die Steuerkassen. Und deshalb muss das Ziel sein, wieder zu wirtschaftlichem Wachstum zurückzukommen, wieder zu geringerer Arbeitslosigkeit zu kommen. Und wenn das gegeben ist, wird der Staat auch wieder Einnahmen haben, aus denen dann die Defizite, die jetzt entstanden sind, durch die Pandemie zurückgezahlt werden können.
Stehen Sie zur Einhaltung der Schuldenbremse ab 2022?
Ja, die steht ja in der Verfassung, auf die haben wir uns verständigt. Das ist ein gutes Instrument. Das hat sogar in der Verfassung die Möglichkeit, in Krisenzeiten auch den Spielraum noch mal breiter auszudehnen, weil natürlich bekannt war, als wir die Schuldenbremse eingeführt haben, wenn eine Naturkatastrophe kommt, wenn eine Weltwirtschaftskrise ist, dann kann man nicht so haushalten, wie man das in normalen Zeiten tut. Aber die Verpflichtung, wieder zu soliden Haushalten zurückzukehren, die ist richtig und deshalb ist es gut, wenn man daran festhält.
Nochmal zurück auf den Herbst dieses Jahres, die Bundestagswahl, die bevorsteht. Haben Sie auch wie Herr Söder eine Präferenz über mögliche Koalitionspartner, wenn die Regierungsbildung wieder auf CDU und CSU zukommt? Herr Söder hat die FDP genannt.
Ja, das freut mich, dass das jetzt auch mal genannt wird. Ich sage das seit Monaten.
Aber ist ja ziemlich unrealistisch, oder?
Naja, jetzt sind Sie wieder bei Umfragen. Also erstmal muss man doch sagen, wer steht uns politisch am nächsten? Und da habe ich in den letzten Monaten zu viel gehört. Ja, die Grünen, und man muss sich schon auf die Grünen einstellen, man muss seine Programmatik auf die Grünen abstimmen. Das ist nicht meine Art von Politik. Ich regiere in Nordrhein-Westfalen mit der FDP. Das ist gut. Wir sind eng beieinander. Wir haben viel Grundübereinstimmung vor dieser Landtagswahl. Hat übrigens auch jeder gesagt, das ist unrealistisch, in einem Fünf-Parteien-Parlament eine CDU-FDP Regierung hinzukriegen. Man muss da erstmal sagen, wer ist der Partner, dem man am nächsten steht.
Vielleicht reicht es ja auch für eine Neuauflage einer Koalition mit der SPD. Was hielten Sie denn davon?
Ich finde übrigens, das mal nebenbei bemerkt, also meine Wunschkonstellation wäre mit der FDP. Wenn das nicht gelingt, werden Demokraten miteinander Lösungen finden müssen. AfD und Linke scheiden für die CDU aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde, die SPD und die Große Koalition haben ihre Arbeit gar nicht so schlecht gemacht. Nur die SPD selbst will ja in die Opposition. Sie selbst will ja nicht weiter eine Große Koalition führen. Deshalb stellt sich diese Frage auch nicht. Und ich muss sagen, bin ja bekannt, habe viele Freunde auch bei den Grünen, schätze auch einzelne Persönlichkeiten. Aber es gibt in fundamentalen Fragen Unterschiede. Und da wird man dann sehen müssen, ob, wenn es rechnerisch nicht anders geht, eine solche Koalition in Betracht kommen könnte.
Welche Unterschiede sind das beispielsweise, die so fundamental sind?
Ja, aber ich erlebe sie jeden Tag. Innere Sicherheit haben die Grünen ein völlig anderes Verständnis. Die Grünen sind ja nicht nur Robert Habeck und Annalena Baerbock, die zu vielen Themen überhaupt nichts sagen, sondern sehr freundlich auftreten. Aber die Programmatik, auch der linke Flügel der Grünen, der ist schon sehr stark. Politik und hat ein anderes Verständnis von innerer Sicherheit, als ich es habe. Beim wirtschaftlichen Wachstum wird viel natürlich über Klimaschutz geredet. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber wir müssen das Klimaschutzthema verbinden mit der Erhaltung des Industrielands, mit Industriearbeitsplätzen, mit der sozialen Frage. Dazu höre ich von den Grünen so gut wie gar nichts.
Ganz kurz zur SPD, die dümpelt bei den von Ihnen offenbar nicht so geschätzten Umfragen im Bund um die 15%. Selbst in Ihrem früheren Stammland in Nordrhein-Westfalen, in Ihrem Bundesland, ist die SPD zuletzt unter 20% gerutscht. Braucht Deutschland die SPD nicht mehr?
Doch, ich finde schon und ich habe ja auch da deutlich gemacht, die Große Koalition macht die Arbeit, die sie im Moment macht, zusammen. Und warum das bei der SPD nicht verfruchtet, ist mir nicht erklärbar. Sie hat sehr früh einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, schon im letzten Sommer. Das hat scheinbar auch nicht verfruchtet. Sie hat in einer Urwahl ihre Parteiführung gewählt, was nun scheinbar auch kein so erfolgversprechendes Mittel ist. Also ich kann es Ihnen nicht beantworten, aber dass wir eine Partei brauchen, die Volkspartei ist und die auch soziale Fragen zu ihrem Schwerpunkt macht, das glaube ich schon.
Klingt so ein bisschen wie eine Zweitstimmenkampagne bei der Bundestagswahl für die SPD.
Nein, ich meine, die SPD hat ja auch das, ich will jetzt nicht zu sehr über die SPD reden, aber sie hat ja auch das Problem, dass sie klassische Industriearbeitnehmer gar nicht mehr anspricht. Auch bei der SPD ist vieles sehr theoretisch, sehr ideologisch geworden. Es wird über Themen diskutiert, wo man sich manchmal wundert. Und deshalb finde ich, ist das übrigens auch eine Aufgabe mit für die Union, dass sie auch solche sozialen Fragen mit anspricht. Volkspartei heißt eben, wir haben einen christlich-sozialen Flügel, einen liberalen und auch einen konservativen. Und Zusammenhalt von Parteien heißt, dass alle sich wiederfinden und auch die Themen besetzen.
Reden wir weiter über die CDU. Das SWR-Interview der Woche mit dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Herr Laschet, vor der Bundestagswahl in diesem Jahr kommen Landtagswahlen, die ersten in 3 Wochen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Was hat Ihres Erachtens in diesen beiden Ländern nicht geklappt, dass die CDU den Regierungschef, die Regierungschefin stellen müsste?
Also das sind ja sehr unterschiedliche Konstellationen, auch übrigens für die deutsche Parteienlandschaft sehr ungewöhnliche Konstellationen. Die eine ist in Rheinland-Pfalz, dort gibt es eine Ampelkoalition und die CDU hat alle Chancen, stärkste Partei zu werden. Es gibt vieles, was in Rheinland-Pfalz im Vergleich auch zu den anderen Bundesländern nicht so optimal gelaufen ist, insbesondere der Zusammenhalt zwischen Stadt und ländlichen Regionen hat immer wieder Kritikpunkte ausgelöst in der Wirtschaftspolitik, in der inneren Sicherheit. Will Christian Baldauf als Spitzenkandidat neue Akzente setzen? Und nur die Dreierkonstellation ist eine, die ganz schwer natürlich nur mit einer absoluten Mehrheit der CDU dann am Ende zu knacken wäre. Und deshalb ist es ein ungewöhnlicher Wahlkampf. Man kann stärkste Partei werden und am Ende trotzdem nicht regieren.
In Baden-Württemberg versucht die CDU gerade ein Interview des grünen Fraktionschefs im Bundestag, Toni Hofreiter, für sich zu nutzen. Er hat sich über den großen Flächenverbrauch und die vergleichsweise hohen Preise von Einfamilienhäusern geäußert. Die CDU in Baden-Württemberg sagt nun, auch andere über Baden-Württemberg hinaus oder CSU-Chef Söder etwa, den Grünen gehe es vor allem um Verbote. Was sagen Sie? So geht Wahlkampf oder ist das nicht doch eine Schmutzkampagne?
Na, Schmutzkampagne, also ich meine, jetzt reden wir hier über die Sache. Schmutzkampagne ist, wenn man Personen persönlich attackiert. Aber wenn man das grüne Parteiprogramm liest und dann vorträgt, was da drin steht, dann ist es noch keine Schmutzkampagne.
Ja, aber die wollen ja nicht Einfamilienhäuser verbieten, so wie jetzt gerade der Spin geht.
Sie wollen sie erschweren, früher haben sie Verbot gesagt, das sagen sie heute nicht mehr. Aber sie führen in ihrem Wahlprogramm Debatten darüber, ob eigentlich Einfamilienhäuser noch in die Zeit passen, ob das klimaverträglich ist, ob man nicht ganz andere neue Bauformen, können Sie alles nachlesen, dass das stattfindet. Und jetzt ist man ertappt durch das Interview von Herrn Hofreiter. Dann haben die Grünen gesagt, na, wir meinen das nicht ganz so. Dann hat die Linke gleich gesagt, ja, aber wir meinen es so. Wir sagen, das passt nicht mehr in die Zeit. Und da finde ich es berechtigt, dass die CDU gerade in Baden-Württemberg sagt, Wir wollen, dass Menschen auch wieder Eigentum für sich erwerben können. Die Eigentumsquote ist in Deutschland viel zu niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Ein Eigenheim ist eine gute Altersversorgung. Alle diese Sätze stellen die Grünen zumindest unter Fragezeichen. Und eine Partei, die immer für Eigentumserwerb für möglichst viele Menschen war, wie die CDU, finde ich, kann das auch in einem Wahlkampf offen sagen.
Aber Eigenheim muss ja nicht zwingend dann ein Familienhaus sein. Aber lassen wir das mal da.
Eigenheim, die Frage ist, sagt man, dass man das Ziel hat, dass Menschen Eigentum erwerben? Das kann auch eine Eigentumswohnung sein. Das kann ein Reihenhaus sein, das kann ein Einfamilienhaus sein. Die Bauformen sind vielfältig. Aber problematisiert man das oder findet man es erstrebenswert, dass Menschen in einem eigenen Heim leben? Das ist die Grundfrage. Wir finden ja, wir haben deshalb das Baukindergeld vor 2 Jahren eingeführt, damit mehr Familien auch mit mittleren und geringen Einkommen die Chance haben, sich diesen Lebenstraum zu erfüllen. Und wenn den jemand in Frage stellt, muss man darüber debattieren.
Was ist denn Ihre Erwartung, Herr Laschet, an das Wahlergebnis in Baden-Württemberg? Was sollte die CDU erreichen?
Das kann man nicht von außen sagen. Das müssen die Wahlkampfführer selbst sagen. Was ist ihr Ziel? Ich glaube, es hat Baden-Württemberg gut getan, dass die CDU in den letzten Jahren mitregiert hat. Sonst wäre wahrscheinlich vieles noch in viel kompliziertere Richtungen gelaufen. Baden-Württemberg war früher mal ein Land, das die CDU auch mit absoluten Mehrheiten regiert hat. Die Zeiten
sind lange vorbei.
Die sind lange vorbei. Und insofern wünsche ich mir eine möglichst starke CDU in der nächsten Landesregierung.
Blicken wir nochmal auf Rheinland-Pfalz. Christian Baldauf ist der Spitzenkandidat. Warum eigentlich nicht nochmal Ihre Vizevorsitzende im Bund, Julia Klöckner? Die hätte doch wahrscheinlich mehr Zugkraft.
Auch das ist wieder eine der Thesen, die ich nicht sicher bin, ob sie stimmt. Denn wenn jemand Woche für Woche im Land aktiv ist, sich ganz dem Land widmet, als Fraktionsvorsitzender nichts anderes tut, als sich um die Politik in Rheinland-Pfalz vor Ort zu kümmern, im Landtag zu kümmern, in jeder Plenarsitzung mit der Ministerpräsidentin zu debattieren, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise, um selbst Ministerpräsident zu werden. Man hat vor 4 Jahren das Beispiel genommen, dass eine in der Bundespolitik tätige Kandidatin ausgewählt wurde. Ich glaube, die Bürger schätzen es auch, wenn es jemand direkt aus dem Land, aus der Landespolitik ist.
Wenn die CDU in beiden Ländern in die Opposition muss, dann wäre das auch für Sie als Bundesvorsitzende ein zumindest denkbar schlechter Start in dieses Wahljahr, oder?
Das weiß ich nicht. Die CDU ist ja in der Opposition in Rheinland-Pfalz.
Ja, in Baden-Württemberg und nicht, aber
da
das kann so
kommen. Da ist sie Juniorpartner und Markus Söder hat zu Recht gesagt, diese Landtagswahl hat nun überhaupt nichts mit irgendeinem Bundestrend zu tun. Wir können tun, so viel wir können, damit der Bundestrend gut ist. Das ist unsere Aufgabe als Parteivorsitzende der beiden großen Koalitionsparteien. Aber die Wahl wird natürlich entschieden über die Situation im jeweiligen Land. Und Sie sehen ja schon, wie unterschiedlich sie in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg ist.
Das SWR-Interview der Woche mit dem Bundesvorsitzenden der CDU und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Herr Laschet, es jähren sich gerade die rassistisch motivierten Morde von Hanau. Das allgemeine Entsetzen vor einem Jahr ist in der Pandemie etwas untergegangen. Opferangehörige beklagen eine schleppende Aufarbeitung und schlechte Polizeiarbeit. Welche Konsequenzen muss das Geschehen von Hanau insgesamt betrachtet noch haben?
Naja, das war wirklich ein ganz schrecklicher Tag. Ich erinnere mich genau, das war der Donnerstag vor Karneval. Wir hatten noch eine große Feier bei uns in der Landesvertretung in Berlin geplant. Und die ist immer sehr beliebt mit tausenden Leuten. Die haben wir dann gleich abgesagt. Weil ein solcher Schock, ein solch rassistischer Anschlag, Fremdenfeindlichkeit ist das falsche Wort, weil die Menschen lebten ja bei uns, sie waren ja keine Fremden, sie waren unsere Mitbürger.
Wurden aber vom Täter ja offenbar so wahrgenommen.
Vom Täter wahrgenommen, weil sie anders aussahen und andere Namen hatten. Und das nennt man auf Deutsch Rassismus. Und der sitzt tief in dieser Gesellschaft drin und der ist immer weiter in den letzten Jahren durch bestimmte Parteien, durch bestimmte Internetforen, ist das Gift in die Gesellschaft geträufelt worden und am Ende gibt es dann einen, der so eine Tat vollzieht. der sich am Ende das Leben genommen hat, der noch seine Mutter gleich mit ermordet hat. Das Gleiche haben wir bei Walter Lübcke erlebt. Jahrelanger Hass, der dann am Ende zu der verbrecherischen Tat führt.
Was würden Sie denn tun als Bundeskanzler gegen diesen Rassismus in der Gesellschaft?
Ja, das heißt, Sie müssen dem widersprechen. Sie müssen klar sagen, das ist die größte Bedrohung derzeit für unsere freiheitliche Grundordnung. Der Feind steht, hat mal ein Reichskanzler des Zentrums in der Weimarer Republik gesagt, der Feind steht rechts. Ja, es gibt links auch Probleme. Aber die, die morden, sind zurzeit auf der rechten Seite des Spektrums. Und sie sind in den Netzen unterwegs und im Bundestag und auch im baden-württembergischen Landtag sitzt eine Partei, die mindestens die Tonlage vorgibt für die anderen, die sich dann noch mehr radikalisieren. Und deshalb muss man klipp und klare Kante, keine gemeinsamen Unternehmungen, keine gemeinsamen Texte. Die AfD ist unser Gegner und sie muss diese Härte auch der Auseinandersetzung spüren, damit nicht immer mehr Leute denen auf den Leim gehen.
Seit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie die Politik. In gut 10 Tagen treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder mit der Bundeskanzlerin und weiteren Teilen der Bundesregierung. Was muss Ihres Erachtens auf jeden Fall rauskommen bei diesem Treffen am 3. März? Ein Stufenplan für Lockerungen des Lockdowns, eine klare Öffnungsperspektive?
Wir haben immer gesagt, das müssen wir abhängig machen von den Inzidenzen und von der Entwicklung des Infektionsgeschehens. Und deshalb werden wir sehr zeitnah rund um den 3.3. sehen müssen, wie ist dann die Lage. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn man immer mit so einem großen Vorlauf schon sagt, was da eigentlich rauskommen soll. Wir haben sinkende Infektionszahlen gehabt in den letzten Tagen. Derzeit stagnieren sie, sind in einer sogenannten Seitwärtsbewegung, also steigen nicht an, fallen aber auch nicht mehr weiter ab. Wir wissen zu wenig über das mutierte Virus. Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat uns ja in dieser Woche erläutert, dass es schon weiter verbreitet ist, als wir das bisher wissen konnten. Das muss man weiter untersuchen durch Sequenzierungen, wenn man Tests macht. Und im Lichte dieser Entwicklung wird man dann am 3. März entscheiden, wie es weitergeht.
Sie haben Inzidenzzahlen zumindest in Frage gestellt. Was soll denn gelten?
Nein.
50 oder 35?
Ja, das steht im Gesetz, 50 und 35.
Ja, aber Sie haben sich ja über Inzidenzzahlen ausgelassen und gesagt, dass man nicht immer neue erfinden sollte.
Ja.
Wer hat denn welche erfunden?
Ja, dann müssen Sie einfach mal sich umhören, dann sehen Sie, die einen sagen, wir müssen Zero-Covid, die nächsten sagen, wir müssen den Wert 10, die nächsten, die sagen, wir müssen den Wert 25. Ich lese täglich irgendwo neue Zahlen. Und ich habe uns einfach angeraten, wenn wir den Bürgern sagen, der Wert ist 50 und der Wert ist 35 und ab dann sehen wir weiter. So war die Verabredung, so steht es im Gesetz. Dann sollten wir auch dabei bleiben und dann sollten wir es auch einhalten. Nicht mehr und nicht weniger wird uns da am 3. März beschäftigen.
Nochmal auf diesen Tag geblickt. Muss da auch über Ostern gesprochen werden?
Nein, am 3. März muss über den 7. März gesprochen werden. Ostern ist bekanntlich vom Aschermittwoch 40 Tage entfernt. Und wir müssen erstmal über das sprechen, was dann zu beurteilen ist. Wir werden am kommenden Montag erleben, dass die Schulen öffnen. In Baden-Württemberg meines Wissens genauso wie in Nordrhein-Westfalen und in fast allen deutschen Ländern. Das wird sehr behutsam gemacht. Das beginnt bei den Grundschulen, das beginnt mit Wechselunterricht. Und dann werden wir sehen, hat das Einfluss aufs Infektionsgeschehen. Und den nächsten Öffnungsschritt können wir immer dann machen, wenn wir genau wissen, wie entwickelt sich das Geschehen. Und deshalb muss man vorsichtig bleiben. Das Virus ist weiterhin sehr gefährlich. Wir haben viel erreicht in den letzten Wochen und Monaten, dass die Zahlen gesunken sind. Und deshalb wird man am 3.3. nicht über Ostern reden, sondern überlegen, sind weitere Bereiche des Lebens zu öffnen. Und dann muss man aber wieder beobachten, welche Wirkung hat das.
Herr Laschet, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.